Deutschlandfunk. Agenda.
Dazu begrüßt sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast an einem Ort, an dem Menschen medizinisch behandelt werden. Und wenn sie dann gefragt werden, wo sind sie denn krankenversichert, dann lautet die Antwort nicht selten, gar nicht. Ich habe keine Krankenversicherung. Und trotzdem gibt es hier den Ultraschall, die Blutabnahme, das EKG. Es ist eine sehr besondere Poliklinik, deren Arbeit wir heute genauer kennenlernen werden, in Mainz, in der Zitadelle. Sie wird betrieben von dem Verein Armut und Gesundheit in Deutschland. Ja, und mit diesem Namen des Vereins ist eigentlich schon unser heutiges Thema benannt, denn wir wollen über den Zusammenhang sprechen zwischen Armut und Gesundheit. Wie steht es um die Gesundheit von Menschen, die in Armut leben? Und in welcher Weise produziert Armut überhaupt erst Krankheit? Wenn Sie dazu etwas anmerken möchten, dann würden wir das gern im Laufe der Sendung aufgreifen. Und deshalb nenne ich die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Und Sie können auch schreiben an agenda@deutschlandfunk.de, agenda@deutschlandfunk.de. Jetzt ist es natürlich wichtig, für den Anfang einen ersten Eindruck davon zu geben, Eva Maria Götz, was gerade in dieser Ambulanz ohne Grenzen, wie sie heißt, los ist.
Ja, die Ambulanz ohne Grenzen hat gerade eben ihre Türe geöffnet. Die ersten Patientinnen sind schon gekommen. Frau Löcher sitzt am Empfang und betreut die Aufnahme. Dr. Schink ist auch schon hier vor Ort und wartet auf die ersten Patienten und Patientinnen. Und ich gehe mal vom Empfang rein in die Ambulanz. Und da fällt mir als erstes ein Plakat ins Auge. Da steht drauf, wir behandeln alle gleich gut. Ärztinnen und Ärzte gegen Rassismus, Entschuldigung, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und Antisemitismus. Und wenn ich weitergehe, den Gang entlang, übrigens an einem sehr schönen, farbenfrohen Wandgemälde entlang, also ich laufe hier quasi an einem Strand entlang, dann komme ich zu den unterschiedlichen Behandlungszimmern. Das erste ist der Zahnarzt, da ist noch niemand, gegenüber das Wartezimmer. Da sitzen schon mehrere Patienten und Patientinnen und warten darauf, dass sie gleich behandelt werden können. Als nächstes kommt das erste internistische Sprechzimmer. Zwei internistische Sprechzimmer sind da gegenüber, das Büro. Und es gibt auch die soziale Beratung. Denn wie wir im Laufe der Sendung erfahren werden, gibt es hier nicht nur Erste Hilfe bei körperlichen Beschwerden, sondern es gibt auch eine Clearingstelle. Da werden die Patienten und Patientinnen über die Möglichkeiten einer Krankenversicherung beraten. Und damit möchte ich gerne zurückgeben zu Jürgen Wiebeke in die Sendung.
Vielen Dank, Eva Maria Götz. Ja, und wir haben drei Menschen, die diese Arbeit hier Anspruch nehmen, weil es ihnen gesundheitlich nicht gut geht. Wir haben vereinbart, dass es bei den Vornamen bleiben wird. Ja, und Klaus, um mit Ihnen jetzt mal anzufangen, Sie haben vorhin, als wir uns kennengelernt haben, einen lapidaren Spruch gemacht. Sie haben gesagt, Sie sind erfolgreich verarmt.
Ja, weil ein bisschen Humor, das hilft mir halt schon, genauso wie die Variante jetzt, dass wir hier stehen oder genau in dem Verein, der vielleicht hier auch das neue Zuhause ist für mich. Da gibt's eigentlich nur ja sehr, sehr gute Hintergründe. Und also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl und dementsprechend geht auch der Humor schon mal mit durch dann.
Wahrscheinlich hilft das auch, diese Lebenslage auszuhalten. Sind Sie schlagartig verarmt oder wie ging das?
Nein, über Jahre, wobei das war eigentlich unter Kontrolle. Also das Problem, weshalb wir hier sind, ist eigentlich tatsächlich nur noch die Krankenkasse, die mich nach wie vor quält. Und dementsprechend habe ich hier die zweite Heimat gefunden. Hatte das Glück, dass ich über den Streetjumper von Armut und Gesundheit gestolpert bin, der in sozialen Brennpunkten halt Kinderbespaßung macht. und habe das im Internet aufgerufen und wurde dann hier mit offenen Armen empfangen. Und danach ging es dann nach 5, 6 wirklich problematischen Jahren, bei denen meine ehemals private Krankenkasse, das habe ich noch nicht gesagt, ehemals private Krankenkasse mir praktisch ein Problem nach dem anderen vor die Füße gelegt hat. Und hier ging es dann Mitte 2018 richtig gut. Und der Verein hat auch sehr, sehr heftig für mich gekämpft, sodass ich dann praktisch...
Was hatten Sie? Was war Ihr gesundheitliches Problem?
Na, das Problem war eigentlich, dass die gar nichts mehr bezahlt haben, so ungefähr. Der Fehler war, trotz dem Wissen über meine Hilfsbedürftigkeit, haben die ganz normal den normalen privaten Krankenversicherungstarif berechnet oder mir jeden Monat zur Last gelegt. Und übergangsweise hat das Jobcenter bezahlt bei mir und da gab es eine Differenz von 300, 400 Euro jeden Monat.
Gut, das müssen wir jetzt schon versuchen zu verstehen.
Ja.
Das wird diese Sendung begleiten,
okay,
dass wir unterschiedliche Lebenssituationen kennenlernen werden. Und Ihre ist jetzt die erste, also ehemals privat versichert und dann in einer Situation, wo das Jobcenter für Ihren Lebensunterhalt aufkommen muss, wo es dann mit der Krankenkasse schwierig wird. Johannes Lauksen, jetzt sind Sie gefragt, weil das genau Ihre Aufgabe hier im Haus ist. Wenn jemand Probleme mit der Krankenkasse hat oder überhaupt keine besitzt, dann schauen Sie, was geht. Was war denn aus Ihrer Perspektive das Komplizierte an der Situation von Klaus?
Also das Problem war, dass er beim Jobcenter Leistungen bezogen hat, aber eigentlich dafür im falschen Tarif war. Denn es gibt einen sogenannten Basistarif, der von Jobcentern übernommen werden muss. Und die Jobcenter sollten auch eigentlich dahingehend beraten, dass man in diesen Basistarif wechseln muss, wenn man privat krankenversichert ist. Das ist aber scheinbar nicht passiert. Und deswegen sind eben Schulden aufgelaufen, weil das Jobcenter nicht alles bezahlt hat. Und was man dann tun muss, ist, klingt eigentlich ganz einfach, nämlich der Wechsel in den Basistarif. Aber bei Klaus hat das dann zum Beispiel noch viele Monate gedauert, bis das wirklich vollzogen war. Weil ja die Krankenversicherung da nicht immer so mitarbeiten, wie das sein sollte. Und dann muss man da hinterher sein und unterstützen.
Und dann sind wir bei Ihnen, Luisa. Sie hatten überhaupt keine Versicherung mehr. Keine Krankenversicherung. Warum nicht? Nehmen Sie das Mikro ruhig etwas näher.
Ich habe meine Krankenversicherung, ich bin krank geworden. Und ich habe meine Krankenversicherung, ich bin nicht informiert worden, dass ich andere Tarif gekriegt habe. Ich habe natürlich nicht reagiert und somit bin ich krankenkassenlos geworden. Ja, nicht
mehr
versichert.
Sie waren aber sehr krank.
Ja, ich leide unter Depressionen. Das ist lange weg und ja.
Das ist ein langer Weg, meinen Sie, ne? Nicht, das ist lange weg.
Genau so ist es.
Das ist ein langer Weg.
Ja, und schwerer Weg. Und dass das so einem Stein in den Weg gelegt worden werden, hätte ich auch nicht gedacht.
Mhm.
Aber es gibt tolle Menschen, die einem einfach helfen.
Ja, und auch wir beide haben uns ja vorhin erst kennengelernt.
Ja.
Und was ich erfahren habe, und das sollten Sie auch noch mal einen Moment erzählen, was das bedeutet, dass Sie in einer Situation waren, wo es nicht nur an der Krankenkasse gefehlt hat, sondern Sie waren auch nicht untergebracht. Sie hatten keinen Wohnsitz.
Ja, genau so ist es. Ich habe zwischendurch bei Freunden gewohnt, bis ich aber Fuß gefasst habe, weil ich psychisch nicht in der Lage war und mental. Die ganze Bürokratie, Jobcenter, Sozialamt, das hat alles nicht funktioniert, war mir ja zu viel. Und bis man jemanden aber findet, der einem hilft, der richtig konkret sagt, das und das muss gemacht werden. Da müssen wir hin, das lassen wir weg. Da bleibt einigen schon wirklich viel erspart.
Können Sie allen sagen, für die das total normal ist, eine Wohnung zu haben, eine Heizung zu haben, ein Dach über dem Kopf, können Sie sagen, was das bedeutet, wenn man das nicht mehr hat?
Ich kann dazu nur eins sagen, diese Leute können sich wirklich glücklich schätzen. Glücklich. Ja.
Aber kann man sich das nicht vorstellen, wenn man das hat?
Nein, nein, kann man nicht. Es dann weiß man, das zu schätzen, was man hatte, wenn man es verloren hat.
Können Sie das an einem Beispiel sagen?
Nein, leider nicht.
Sie können ja nochmal überlegen und wir können das später aufgreifen. Jedenfalls ist was Interessantes passiert. Als wir über Ihre Situation vorhin gesprochen haben, dass Sie halt bei einer Freundin untergekommen sind, dass Sie aber keine eigene Wohnung hatten, da haben Sie, Klaus, gesagt, jetzt erst kommt das bei mir wieder hoch, dass Sie auch mal obdachlos waren.
Ja, das hat sich ergeben durch die Situation, Geldmangel. Ich hatte allerdings schon das Ziel, nach wie vor zu arbeiten. Also morgens aufstehen hilft für sehr viele Sachen. Hab das Glück, in einer Weltklasse Firma zu arbeiten. Und es war jetzt, also jetzt ist es hochgekommen, es waren 5 Wochen und hatte immer das Ziel, aus diesem Keller rauszukommen. Also das war für mich eindeutig, das war klar. Und vom Lernen her wird man sehr, sehr demütig, das ist schon in Ordnung. Aber es ist, ich habe es auch gar nicht verdrängt, es ist gar nicht mehr Teil meines Lebens eigentlich, weil ich das jetzt seit 7, 8 Jahren hingekriegt habe, hatte dann Glück, so, also die städtische Wohnbau, da waren dann 1, 2 Mitarbeiter, die passend geholfen haben und da bin ich halt, nach 5 Wochen war ich dann schon raus, wenn man so will. Aber es prägt einem schon, wenn man nachts Besuch kriegt im Keller, okay.
Es prägt einen
ja,
schon?
Ja, also es war ein offenes Haus, was renoviert wurde. Da habe ich dann im ehemaligen Partykeller geschlafen.
Und nachts kamen Menschen
rein. Man schläft ein wenig unruhiger, sagt man mal. Mhm.
Ralf, Sie haben auch eine Zeit lang draußen geschlafen. Alles fing damit an.
Es waren also seit 2014 hatte ich einige Schicksalsschläge. Privat und zum Teil in der Beziehung und zum Teil auch von Freunden, die dann letztendlich keine Freunde waren, die mich also da ein bisschen über den Tisch gezogen haben. Und ich wurde also obdachlos, weil ich einfach gesagt habe, ich brauche Abstand. Und habe mich hier erstmal 14 Tage, 3 Wochen an den Rhein gelegt, also richtig ausgeschlafen, weil ich also auch Probleme hatte und nachdenken musste. Und im Anschluss habe ich dann Menschen kennengelernt, die gesagt haben, bist du obdachlos? Habe ich gesagt, ja, ich habe die Obdachlosigkeit jetzt gerade begonnen. Und die haben gesagt, Alter, geh doch hoch in die Teestube, beziehungsweise zum Herrn Dr. Trabert. Und
dazu muss man sagen, die Teestube ist hier im Haus.
Ist hier im Haus.
Und heute Morgen wurde dort Frühstück gereicht.
Ja, also da wird also morgens und abends Frühstück zubereitet für Menschen, die bedürftig sind. Die Teestube und im gleichen Haus, anderer Flügel, sitzt der Herr Dr. Trappert mit Armut und Gesundheit, dem Verein. Und so haben wir uns so nach und nach kennengelernt. Und ich habe das erste Jahr Obdachlosigkeit also wirklich genossen, kann man sagen.
Da müssen wir uns auch fragen, ist das Ihr Humor oder meinen Sie das ernst?
Das meine ich ernst. Mhm. Ich habe das also wirklich genossen, dieses Loslassen von Problemen, dieses Beiseiteschieben und nicht mehr dran denken. Und war also auch gesundheitlich versorgt. Ich hatte eine normale Krankenkasse, da ich ja vorher arbeiten gegangen bin, beziehungsweise selbstständig war in der Familie, und aber ich war über die Techniker Krankenkasse versorgt und es war alles wunderbar. Im Anschluss habe ich dann verschiedene Krankheiten bekommen. Ich habe mir das Bein gebrochen über einen Fahrradunfall, einen Bizepsabriss, über Teppich zusammenrollen, der eigentlich festgenagelt war. Also ich habe mir richtig wehgetan und musste dadurch auch immer mal wieder zum Herrn Dr. Trabert und seinem Verein. Und wir haben uns dann kennengelernt auf der Schiene, dass ich medikamentös bedürftig war und ja, anschließend wurde ich dann am Arm operiert und Bizepsriss, und wir hatten draußen eine große Hitze und ich konnte nachts nicht mehr schlafen draußen unter freiem Himmel und hatte den Herrn Dr. Trabert gebeten, mir mal kurzfristig eine Schlafgelegenheit zu bieten. Und er sagte, ja, ist kein Problem, das Ärztezimmer ist gerade frei, also dieses betreute Zimmer unter der Praxis, wo genutzt wird für Menschen, die vorübergehend mal Hilfe brauchen und eine Schlafgelegenheit brauchen.
Jetzt ist der Name Gerhard Trabert oder genauer Dr. Gerhard Trabert mehrmals gefallen. Dann wird es Zeit, ihn auch vorzustellen. Wir werden über das Thema Wohnungslosigkeit übrigens nachher nochmal genauer sprechen müssen. Sie haben Ralf kennengelernt. Inzwischen viele andere. Diesen Verein Armut und Gesundheit in Deutschland gibt es inzwischen, ja, ich glaube, im 25. Jahr. Vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, um aus diesen drei Lebensgeschichten mal das Gemeinsame zu suchen, was eigentlich die Gründungsidee dieses Vereins war.
Also, zuerst ist es mir wichtig, nur mal zu betonen, der Verein, das sind sehr viele engagierte Frauen und Männer, Sozialarbeiterinnen, Hebammen, Ärztinnen, Ärzte. Also wir sind ein Multiteam und das geht nur in einem Team, so etwas zu realisieren und Menschen adäquat zu helfen. Die Idee, diesen Verein zu gründen vor 25 Jahren war die, dass ich als Sozialarbeiter und dann als junger Arzt gesehen habe, dass es sehr viele Menschen gibt, die am Rande unserer Gesellschaft leben und die keinen Zugang mehr haben zu einer adäquaten medizinischen Versorgung. Ich habe damals Sport gemacht, ich hatte so eine Sportgruppe für wohnungslose Menschen und habe dann über den Kontakt mit den Betroffenen erfahren, sie sind in einem schlechten Gesundheitszustand und die etablierten, die vorhandenen Gesundheitseinrichtungen, die sind zu hochschwellig. Sie werden abgelehnt, sie erfüllen nicht die Bürokratie, ja, haben keinen Krankenschein. Sie haben auch manchmal nicht so das Bewusstsein für die eigene Gesundheit gehabt. Mhm. Und daraus entstand so eine Idee, wenn das so ist in unserem System, dann muss ich jetzt prinzipiell den Zugang verändern. Und zwar habe ich das in Indien gelernt. Ich war da in einem Leprakrankenhaus und dort ist man in die Community zu den Menschen, zu den Erkrankten hingefahren und hat sie dort versorgt.
Also für diejenigen, die den Weg selber in die Ambulanz nicht mehr finden.
Richtig. Also das Motto, wenn der Patient nicht zum Arzt kommen kann, zur Ärztin, dann muss die Ärztin, der Arzt zum Patient gehen.
Ja.
Und das war so die Initialidee, hier etwas Neues aufzubauen. Ich habe das dann vor 27 Jahren versucht. Das war nicht so einfach, weil die Standesorganisationen dann gesagt haben, sie dürfen nicht umherziehend ihren Beruf ausüben. Und dann musste ich durch eine wissenschaftliche Expertise, das war dann die Doktorarbeit, nachweisen, dass in diesem Fall aber genau dieses Versorgungskonzept das Richtige ist, weil ich sonst die Menschen nicht erreiche.
Das Umherziehen werden wir nachher noch kennenlernen. Das haben wir beobachtet, wie das geht, wenn Menschen eben nicht hier hinkommen, sondern aufgesucht werden von Ärztinnen und Ärzten. Aber was man auf jeden Fall hinzufügen muss, und vielleicht ist das auch der Grund, warum Eva Maria Götz das Zahnarztzimmer noch leer vorgefunden hat, dass ja viele von denen, die hier arbeiten, dafür kein Geld kriegen, sondern das ehrenamtlich tun. Was ist denn eigentlich Ihr goldener Satz, um dafür zu überzeugen?
Also einmal ist es mir wichtig, wir haben ein duales Versorgungssystem. Wir haben immer so ungefähr 20 bis 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die angestellt sind. Und wir haben engagierte Menschen, die sich ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Ich finde es immer ein bisschen problematisch, in Anführungszeichen nur auf Ehrenamt zu setzen. Denn eine adäquate, gute Versorgung bedeutet häufig, ich muss professionell handeln und dieses Professionelle muss auch entlohnt werden.
Das können wir am Beispiel machen. Johannes Lauchsen, der vorhin gesprochen hat über die Probleme, Menschen wieder in die Krankenversicherung zu bringen, ist hier nicht ehrenamtlich. Sebastian Maaßen wird nachher noch einiges sagen, ist auch nicht ehrenamtlich. Genau, also dieses duale System ist schon klar und trotzdem haben Sie dieses ehrenamtliche Standbein.
Ja, weil sonst wäre das nicht finanzierbar. Ja, wir haben viele, gerade Ärztinnen und Ärzte, die kontinuierlich, das ist eine Voraussetzung für uns, jede Woche eine, zwei Stunden hier die Sprechstunde abhalten. Wir haben auch sehr viele Zahnärzte und Zahnärztinnen, die hier ein Angebot machen, die häufig wirklich ausgebucht sind. Wir haben zum Beispiel auch einen ganz engagierten, das möchte ich auch nochmal betonen, Psychiater, der ehrenamtlich arbeitet. Der ist immer ausgebucht, weil wir leider in Deutschland auch große Defizite in der Versorgung von psychisch erkrankten Menschen haben. Wir haben zu wenig, was die ambulante Versorgungsstruktur angeht. Aber das ist wirklich ein sehr schönes Miteinander. Ich betone immer wieder, der Spirit, der ist so entscheidend. Und für uns bedeutet das, jeden Menschen mit Respekt, mit Würde zu behandeln. Und das auch von allen, die hier tätig sind.
Sebastian Maaßen, es geht auf die Nachrichten zu, deswegen werde ich Sie gleich unhöflich unterbrechen müssen. Aber Sie sind unter anderem in der Rolle, Menschen hier durchzudirigieren, wenn noch nicht so klar ist, was ist eigentlich das Problem, weil Sie Krankenpfleger und Sozialarbeiter zugleich sind. Was passiert bei einem ersten Besuch, wenn ein Mensch tatsächlich es schafft, diese Schwelle zu überschreiten?
Ja, genau. Ich habe die Ehre, genau beide Positionen eigentlich zu vereinbaren, was für mich auch eine große Bereicherung ist. Genau, wenn Menschen zu uns in die Sprechstunde kommen, ja, und dann wir erfragen natürlich erstmal das Anliegen, ja, wir versuchen zu erfragen, was ist der Hintergrund, ja, ist es eine medizinische Versorgungsfrage, ist es eine sozialarbeiterische Fragestellung? Das heißt, in so einem Erstkontakt wird natürlich dann schon geschaut, inwiefern können wir jetzt unterstützen, ja, und wenn es eine medizinische Fragestellung ist, werden die Menschen von uns aufgenommen und auch umgehend zeitnah behandelt. Ja.
Alles Weitere nach den Nachrichten. Ich möchte nochmal dazu einladen, falls Sie eine Beobachtung, eine Anmerkung, eine Idee haben zu dem Zusammenhang von Armut und Gesundheit oder Krankheit, 00800 4464 4464 ist unser Hörertelefon. Und falls Sie schreiben möchten, das wäre dann agenda@deutschlandfunk.de. Unser Thema heute in Agenda: Arm und krank, Leben am sozialen Rand und interessiert der Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in Mainz in der Zitadelle, in der medizinischen Ambulanz ohne Grenzen des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland. Hierher kommen Menschen, und wir haben dazu schon einen ersten Eindruck bekommen, die aus sehr unterschiedlichen Gründen erstens in Armut gelandet sind und zweitens dann häufig aus der medizinischen Versorgung herausgefallen sind. Was beobachten Sie über diesen Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit? 00800 4464 4464 ist unsere Nummer dazu, falls Sie etwas beisteuern möchten, oder agenda@deutschlandfunk.de. Sebastian Maaßen, wir waren bei Ihnen, Krankenpfleger und Sozialarbeiter zugleich. Und wir hatten ja vorhin schon gehört, also wenn jemand den Weg hierher findet und das erste Mal, werden Sie wahrscheinlich auch merken, dass es eine Schwelle ist, die erstmal übertreten werden muss.
Absolut, genau. Also es ist natürlich immer eine große Schwelle. Ja, Menschen suchen uns in prekären Lebenslagen auf. Also zum Beispiel, es kommt jemand zu uns, der vielleicht nicht krankenversichert ist, ja, der mit einer kardialen Problematik, mit einer diabetischen Erkrankung uns aufsucht, dringend Medikamente benötigt, die jetzt so im Regelversorgungssystem halt nicht bekommt, weil er nicht krankenversichert ist, wird von uns dann aufgenommen, ja, wird umgehend medizinisch betreut, begleitet. Es gibt ja diese allgemeinärztliche internistische Sprechstunde. Das heißt, es kann dann umgehend auch eine Anamnese erfolgen. Wir können eine Medikation herausgeben. Wir können Folgetermine zeitnah planen, um die Person natürlich engmaschig zu begleiten medizinisch. Und was uns natürlich dann auch ein Anliegen ist oder ja auch im Sinne unseres Auftrages natürlich zu gucken, wie können wir vielleicht dann auch einen Krankenversicherungsschutz wiederherstellen. Ja, und dann haben wir natürlich die nahe Anbindung zur Clearingstelle, zum Kollegen Herrn Lauksen, zu Frau Wilk, um da interdisziplinär wirklich eng zusammenarbeiten zu können, um halt eine gute Versorgung sicherzustellen für den Menschen.
Wenn man über solche Themen spricht, dann ist die Gefahr groß, dass man immer nur das Schwere, das Dunkle, das Unüberwindbare sieht. Ich finde, das ist die Gelegenheit, dass Sie uns sagen, warum Sie hier eigentlich mit Freuden arbeiten.
Oh, da könnte ich jetzt, glaube ich, ganz lange erzählen. Das wäre rahmensprengend. Es sind einfach so viele Aspekte. Es ist der Umgang mit den Patientinnen, mit den Patienten, mit den Menschen in der Beratung. Es ist das Team, der Teamgeist, den wir haben. Wir haben auch ein sehr, sehr großes Engagement. Wir haben soziale Gerechtigkeit spielt eine Rolle. Wir engagieren uns politisch. Also es ist auf so vielen Ebenen für mich in meinen beiden Professionen auf jeden Fall eine große Bereicherung, hier zu sein. Ja, also ich fühle mich hier sehr wohl.
Mich würde ja interessieren, Ralf, vielleicht sagen Sie dazu etwas, ob das für Sie tatsächlich am Anfang auch eine Überwindung war, hierher zu kommen.
Ja, auf jeden Fall, es war eine Überwindung schon, aber ich habe gespürt und gemerkt, täglich, wöchentlich, dass es also funktioniert und es ist auch schön, auch wenn man gesund ist, mit anzusehen, dass es Vereine gibt und Doktoren, Professoren gibt, die daran arbeiten, dass auch in den untersten Schichten der deutschen Menschheit bzw. der Menschlichkeit, dass es da Versorgungsstrategien gibt, die auch Fuß fassen und auch funktionieren. Ich habe selbst, was ich damals noch gar nicht wusste, sehr stark davon genossen. Und bin auch im Anschluss sehr krank geworden, was vielleicht auch was damit zu tun hat mit der Armut, was ich aber nicht so glaube. Das war wohl schon immer in meinem Körper drin. Das ging um Krebs und ich habe grundsätzlich dem Verein und dem Zusammenspiel zwischen diesem Verein Armut und Gesundheit, Dr. Trabert und der Uni und verschiedenen Fachärzten, ohne meinen Auftrag habe ich da das Leben zu verdanken, weil ich also auch sehr, sehr krank wurde im Anschluss und habe Gott sei Dank alles bis jetzt gut überstanden.
Ich weiß, und das sage ich jetzt fürs Protokoll, dass das immer schwierig ist für den Verein, der viele Aktive ist, wenn Sie Dr. Trabert beim Namen nennen. Es ist hier ganz wichtig, dass es viele Akteure gibt, die an einem Strang ziehen, das aber wirklich nur in Klammern gesprochen. Und jetzt wollen wir uns mit denen beschäftigen, die eben nicht von alleine in die Ambulanz kommen, den Weg nicht finden, auch wenn es ihnen schlecht geht. Und dazu muss man erklären, dass es ein Arztmobil gibt, das in Mainz unterwegs ist, auf der Suche nach denen, die den Weg hierher nicht finden. Und Eva-Maria Götz, Sie haben das gestern beobachtet und begleitet. Sie sind im Arztmobil mitgefahren.
Ja, ich hatte die große Chance, gestern eine Stadtrundfahrt, eine Stadtführung der ganz besonderen Art zu bekommen. Wir sind so ein bisschen durch die Hinterhöfe von Mainz gefahren. Vorne sind die glänzenden Fassaden, sind die Weihnachtsmärkte, sind die Weihnachtseinkäufe, die Stadt platzte aus allen Nähten. Da, wo wir lang gefahren sind, Schwester Angelika, Professor Trabert und ich, da war es sehr viel ruhiger und manchmal auch etwas dunkler. Gestartet sind wir hier oben an der Zitadelle, nämlich vor der Teestube. Die war gestern um 9 schon geöffnet und gut besucht. Und es standen auch schon einige Leute da, die auf das Arztmobil gewartet haben. Unter anderem eine junge Frau, die Nacht auf der Straße verbracht hatte. Und dazu muss man wissen, dass hier im Rhein-Main-Gebiet am vergangenen Wochenende die Temperaturen in der Nacht auf -11 Grad gesunken sind.
Also wir haben auch noch Schlafsäcke, aber Sie haben einen guten, oder?
Ja, ich habe einen guten Schlafsack gekriegt.
Okay.
-5 Grad.
Okay.
Und habe noch einen alten, in den ich mich einmummeln kann. Also
okay.
Nein, das geht jetzt.
Das geht, gut. Da gebe ich Ihnen jetzt gegen den Husten so einen Schleimlöser. Ja?
Ja.
Das sind diese Brausetabletten, immer morgens eine auflösen und trinken.
Ja.
Ja, morgens. Aber überlegen Sie sich das nochmal mit der Unterkunft.
Ja, wie gesagt, mit der Frau Hillebrand, das hat keinen Sinn. Das hat so eskaliert.
Aber die ist doch auch nicht als da, oder?
Ja, aber mit der Frau Otto hatte ich kein Problem. Wo alle immer sagen, die General.
Ja.
Hatte ich kein Problem, aber die Frau Hillebrand, das war also katastrophal, ging gar nicht.
Okay. Reden Sie doch vielleicht nochmal mit der Frau Otto.
Ja, ja.
Auch wenn es jetzt nicht mehr ganz so kalt ist, aber es ist so nasskalt. Ja? Mhm. Und wenn Sie schon jetzt so einen leichten Infekt haben, ist natürlich immer die Gefahr, dass ja. aus dem leichten Infekt auch mal eine Lungenentzündung ja. wird. Da haben wir ein bisschen Ängste. Oder wir ja. haben Ängste um sie. Ja. Okay, gut.
Wir waren kreuz und quer in Mainz unterwegs, durch die Innenstadt, aber auch bis in die Vororte, die Hügel hier hoch und runter. Und unter anderem waren wir auch an einer Tagesstätte hinter dem Bahnhof. Dort gibt es auch eine Anlaufstätte, wo Menschen ohne Obdach sich einfinden können. Und da kam ein Mann in das Arztmobil, der zum ersten Mal da war.
So, waren Sie schon bei uns im Auto?
Nein, jetzt erst einmal.
Das erste Mal?
Ja, erstmal.
Okay,
dann aber Krankenhaus, ja, aber nichts helfen.
Sie kommen aus Ungarn?
Ich komme aus Ungarn, ja.
Ja.
Aber 12 Jahre, ich arbeite hier. Momentan keine Arbeit.
Sie haben hier gearbeitet?
Ich arbeite als Hausmeister.
Aber dann hätten Sie ja auch ein Anrecht auf Krankenversicherung und alles.
Früher ja, aber momentan keine, wegen der kleinen Arbeit.
Also, Sie kennen unsere Beratungsstelle, die Zitadelle. Wir haben Sozialarbeiter, die schauen, ob sie nicht doch ein Recht haben auf Hartz IV und eine Krankenversicherung. Wenn Sie gearbeitet haben, vielleicht haben Sie doch einen Anspruch. So, und jetzt sagen Sie mir, was haben Sie denn für Beschwerden? Was haben Sie denn?
Kommt diese und kommt immer mehr.
Okay. Ja, das...
Alles komplett.
Mhm. Wissen Sie, wo das Thaddäusheim ist? Ein Heim für wohnungslose Menschen. Dort ist die Schwester Angelika. Das muss gebadet werden, gesäubert werden. Das kann die Schwester machen. Vormittags. Am besten...
Donnerstag oder Freitag.
Donnerstag oder Freitag dorthin. Und dann sagen, Sie wollen zur Krankenschwester. Das ist ja. ganz wichtig. Das muss gebadet werden, da muss ein Verband angelegt werden.
2 Tage im Hospital, ja, aber nichts helfen.
Ja, das sind jetzt lauter Wunden, die super infiziert sind. Ich gebe Ihnen mal ein Antibiotikum.
Ja,
ja, das gebe ich Ihnen. Aber dann am Donnerstag Thaddäusheim an der Goldgrube 13, wir schreiben es auf, an die Pforte gehen und sagen, Sie wollen zu Schwester Angelika. Dann kommt die Schwester, es wird gebadet und dann ein Verband und Salben. Ja?
Okay.
So, Schwester.
Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Tag noch.
Ja, Ihnen auch. Wenn noch jemand kommen will, dann soll er jetzt kommen.
Jetzt ganz schnell.
Weil wir fahren weiter.
Ja, man kann nur hoffen, dass der Mann den Weg morgen findet zu Schwester Angelika und ihren Bädern. Ich habe mich natürlich ein bisschen im Hintergrund gehalten. Aber ich habe auch die Wunden nicht gesehen, aber ich habe die Gesichter von Professor Trabert und Schwester Angelika gesehen, als er die Wunden gezeigt hat. Und das hat mir eigentlich auch gereicht. Wir sind nicht nur zu verschiedenen Tagesheimen gefahren, sondern auch zu Männern, die Professor Trabert schon sehr lange kennt, die es mittlerweile geschafft haben, in betreuten Wohnsituationen unterzukommen. Unter anderem ein Mann, der wohl auch lange auf der Straße gelebt hat, mittlerweile 90 Jahre alt ist.
Moin.
Bonjour. Schön warm haben Sie es hier.
Ah. Ja, wenn man den ganzen Tag schon sitzt, dann braucht man halt die Wärme, ne?
Ja.
Ja.
Was macht das Auge?
Ja, jetzt dreht immer ein bisschen.
Ja, ich sehe es. Und Sie nehmen diese Bepanthen regelmäßig morgens und abends? Die Augensalbe da?
Ja.
Wenn das nämlich bis nächste Woche noch nicht besser ist, dann muss ich mal so antibiotische Augentropfen besorgen.
Ich habe ja keine Schmerzen, nichts oder irgendwas.
Ja, ja.
Nichts, gar nichts. Ne?
Wir müssen nur aufpassen, gerade weil das ja das wichtige Auge ist. Ne?
Ja, ja.
Dem sehen Sie ja, das andere.
So ist es ja.
Ist das Glasauge.
Wenn das zu ist, dann ist es dunkel.
Ja. Ja. Brauchen Sie sonst noch etwas von uns?
Frohe Weihnachtswünsche.
Ach so.
Wer was?
Machst du immer noch Weihnachten?
Nee,
ja, kommt noch.
Fängt jetzt erst an. Samstag ist Heiligabend, Sonntag ist erster Weihnachtsfeiertag.
Wir kriegen jetzt erst Weihnachten.
Ja? Kommt irgendjemand zu Ihnen oder gehen Sie irgendwo hin? Hat
da gesagt? Kommt keiner mehr. Da müsste kein Mensch lässt mehr da sehen.
Wer kommt?
Ja, das ist immer das Einzige, aber auch.
Ja, ich weiß. Dann?
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Ja. Ja? Vielleicht kommt ja doch irgendein Rauschelengel vorbeigezischt.
Ja, lass mal überraschen. Ne?
Und dann sehen wir uns nächsten Dienstag wieder.
Dankeschön fürs Kommen, ne? Und
ja.
Tschüss.
Tschüss.
Also eigentlich war es so, dass überall auf der Strecke die Leute schon standen und warteten. Die wissen, dass das Arztmobil kommt, mehrmals in der Woche. Aber wir sind auch durch Straßen gefahren, wo Schwester Angelika und Professor Trabert informiert worden waren, dass da Menschen liegen, oder sie wissen es auch, weil die da regelmäßig liegen. An Bushaltestellen haben wir jemanden gesehen, in Hauseingängen, im Hinterhof. Aber alle haben wir nicht gefunden.
Also wir haben auch noch Schlafsäcke, aber Sie haben einen guten, oder?
Ja, ich habe einen guten Schlafsack.
Die letzten Tage, manchmal haben wir ihn dort angetroffen. Jetzt sieht man, dass sich etwas an dieser Platte, an diesem Schlafplatz verändert hat. Da stehen auch Becher und so weiter. Er scheint da immer wieder hinzukommen. Kann jetzt sein, dass er sich irgendwo aufwärmt oder sich was zu essen holt. Aber es ist natürlich bei den Temperaturen immer sehr problematisch. Ja. Gucken wir mal, ob wir ihn vielleicht doch noch irgendwo finden.
Also diesen Mann haben wir nicht mehr gefunden, aber viele andere. Und ich muss sagen, ich war außerordentlich beeindruckt von dem, was ich da gestern erleben konnte.
Ja, vielen Dank für diese Eindrücke. Ich würde mir gerne fragen, Luisa, bei dem Hören jetzt, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?
Ich bin total beeindruckt. Also das ist echt so tolle Arbeit, was hier geleistet wird, wie den Menschen geholfen wird, wie auf jeden Einzelnen eingegangen wird. Das darf man nicht vergessen, ja.
Aber es gibt eine Frage, die sich für mich stellt, und ich bin gespannt auf Ihre Antwort.
Ja.
Was glauben Sie, warum die Menschen nicht selber sich melden, dass es ihnen schlecht geht? Warum müssen sie aufgesucht werden?
Also, ganz ehrlich, ich habe auch lange gebraucht, bis ich mich gemeldet habe. Ja. Man schämt sich natürlich. Man überlegt, was mache ich, was ist richtig, was ist falsch, wird da mir wirklich auch geholfen. Man hat einfach Angst, ja.
Jetzt haben Sie zwei Gefühle genannt.
Ja.
Schämen und ja. Angst.
Ja.
Beides können Sie noch genauer sagen. Wovor Angst?
Einfach Angst vor einem anderen Menschen. Wird er mir wirklich geholfen? Wenn dann, wie, wann, wo? Man weiß nicht, was auf einem zukommt, wie das realisiert ist. Erzählen kann man ja viel.
Mhm.
Aber es umzusetzen, das ist natürlich eine andere Sache.
Ja.
Ja.
Das heißt, Sie müssen erstmal sicher sein, dass der Mensch gegenüber auch Gutes für Sie möchte.
Auch das meint, was er sagt. Weil Versprechen, wie gesagt, kann man vieles.
Ja. Das heißt, Sie waren misstrauisch in der Zeit.
Ja, ja.
Und warum die Scham?
Das kann ich Ihnen nicht genau erklären. Es ist einfach so. Der eine hat vielleicht mehr, der andere weniger. Man schämt sich. Ich habe mich geschämt. Aber wofür ist Hilfe da?
Ja. Ja.
Und das ist toll, dass hier so eine Hilfe angeboten wird.
Klaus, können Sie das erklären, das mit der Scham?
Ich denke schon, dass die Leute durch die Bank viel zu sehr beschäftigt sind mit ihrem Existenzkampf, mit den täglichen Problemen, ob das jetzt Essen, Trinken oder auch die Nacht ist. Und für mich zu sprechen ist es einfach so, die Scham habe ich mit dem ersten Telefongespräch hier, also im Internet mich informiert, dann kam der erste Anruf zu Armut und Gesundheit und danach war ich eigentlich eingeladen und hier sensationell behütet. Und das geht auch anderen, nur die haben einfach jetzt, Wochenende hatten wir über 10 Grad minus, da haben die andere Sache zu tun, denke ich jetzt. Ne? Also da kann ich mich jetzt, weil man halt auch hier sieht, was hier geleistet wird, dann bekommt man schon Kontakt. Also hier lernt man auch sehr viel nur vom Zusehen. Also
nur was mir jetzt durch den Kopf geht bei dem, was Sie sagen, dass Sie zwar Vertrauen gefasst haben, Sie beide, dass Sie gemerkt haben, hier bekommen Sie das, was Sie brauchen, aber trotzdem dieses sich schämen, das wird doch etwas sein, was sich dann durch das Leben zieht.
Also mir jetzt, wenn man das hier kennengelernt hat, diese Institution, dann ist die Scham komplett weg. Dann stellt sich der Gedanke eigentlich um, erstens werde ich hier geholfen und zweitens, wie kann ich selbst noch irgendwas dazu tun? Deswegen bin ich auch hier, dass man Probleme, gerade jetzt mit der Krankenkasse, was bei mir passiert ist, das wird mehr oder weniger noch kommen heute, das muss auf den Tisch. Ja? Und ich sehe halt, wie die Institution hier eigentlich rund um die Uhr arbeitet, in dem Bereich was zu verbessern.
Ah, jetzt verstehe ich, was Sie sagten. Deswegen sind Sie hier, also hier in der Sendung. Deswegen ergreifen Sie hier das Wort.
Ja, sogar sehr gerne. Also es ist unglaublich, was hier geleistet wird und wie jede Person hier aufgenommen wird. Unglaublich. Also gibt es keine anderen Worte für. Und unglaublich professionell natürlich auch. Mhm.
Ja. Ja, Sie wollen das mit der Krankenversicherung noch genauer besprochen haben, ne?
Ja, also ich möchte jetzt gar nicht so die Nummer eins werden hier mit dem Geschichte. Ich glaube, es gibt noch interessante Sachen bei Luisa oder bei Ralf oder über den Verein. Wenn man meine Krankenkasse, den Namen soll man ja nicht ändern, ihr seid ein sensationeller Sender, sonst sind die direkt erledigt. Insgesamt ist es halt schon, muss man aufpassen, was man sagt, dass die halt, sie kriegen ja Geld für mich, aber dass die halt gegen ihre eigenen Patienten arbeiten. Und wenn ich jetzt weiter ausholen kann, ich hatte ja schon heute Morgen gesagt, ich habe ja auch versucht, da funktionierende Gehirnzellen zu finden. Aber im Endeffekt müssen die halt, wenn die den Missbrauch sehen, der dort betrieben wird, müssen die ja auch gegen ihren eigenen Arbeitgeber vorgehen. Und das ist natürlich problematisch. Das kriegt man per Telefon oder per Mail nicht hin. Mhm.
Vor allem nicht in der Situation der Hilflosigkeit, wo es Ihnen selber nicht gut geht.
Ja, wobei ich hatte ja dann relativ Glück, schon einen festen Arbeitgeber und jetzt seit 4 Jahren hier die Betreuung. Also wenn irgendwas wäre, dann kann ich hier anrufen, vorbeikommen. Es gibt da die medizinische Ambulanz, die helfe alleine mit meinen Tabletten. Das ist eine unglaubliche Entlastung. Hier bekomme ich die Tabletten gespendet. Ansonsten müsste ich die Herzprobleme klären mit 300 Euro Vorlage.
Ja, wir können Johannes Lauksen, weil das ja Ihr Thema ist, Clearingstelle Krankenkasse. Also wenn Klaus Stress mit seiner Krankenkasse hat, dann sind Sie derjenige, der es irgendwie versuchen muss zu klären. Wir können jetzt in diesen konkreten Fall ja gar nicht so tief einsteigen. Aber was ist für Sie das Typische jetzt gewesen bei dem, was Klaus erzählt hat?
Also es gibt viele unterschiedliche typische Fälle, die bei uns immer wieder auftauchen. Aber es ist schon ein klassischer Fall, was wir immer wieder erleben. Das ist nicht das Gros, aber das erleben wir ständig. Eben diese Menschen, die, weil sie früher selbstständig waren, im privaten Versicherungssystem sind. Und wenn die Selbstständigkeit dann irgendwann nicht mehr so läuft, wie sie soll, und man Beiträge zum Beispiel nicht mehr bezahlen kann oder man hilfebedürftig wird und vom Jobcenter Unterstützung braucht, dann kriegt man einfach keine besonders gute Beratung. Die private Krankenversicherung berät einen dazu grundsätzlich eigentlich gar nicht. Und die Jobcenter erfüllen das leider auch nicht so und dann müssen die Leute dann zu uns kommen und brauchen unsere Hilfe, um eigentlich ganz normale Rechtsansprüche durchzudrücken.
Wir müssen jetzt eigentlich tief eindringen in unser Krankenversicherungssystem. Das ist sehr kompliziert, aber der eine Fall, den müssen wir besprechen. Die private Krankenversicherung, gerade für ehemals Selbstständige, und Ralf zum Beispiel war auch Obst- und Gemüsehändler und in so einer Situation, wenn man beruflich etabliert ist, dann kann die private Krankenversicherung ja zunächst mal günstig sein.
Wenn man jung und gesund ist, kann die zunächst mal günstig sein. Das ist ein Grund, warum die oft gewählt wird. Und wenn es jetzt Menschen betrifft, die schon älter sind, ist es auch so, dass es damals eigentlich keine andere Option gab für diese Menschen. Die sind einfach in die private Krankenversicherung gegangen. Das ist super gewesen für die zu der Zeit. Aber so wie das System im Moment funktioniert, ist man halt häufig, wenn man bedürftig wird, dann auch steckt man erstmal drin in der privaten Krankenversicherung und muss dann schauen, was bietet die Krankenversicherung denn jetzt für jemanden, der nicht mehr so viel Geld zur Verfügung hat, vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so gut arbeiten kann, nicht mehr so vielversprechend ist dadurch für die private Krankenversicherung. Ja.
Fliegt man dann aus der Kasse raus?
Nee, man kann mittlerweile nicht mehr aus der Krankenkasse rausfliegen wegen Schulden. Wenn man aber Schulden anhäuft, weil man die Beiträge nicht bezahlen kann, wird man in so eine Mindestversorgung herabgestuft, in den sogenannten Notlagentarif. Der ist dann günstiger, den kann man sich vielleicht leisten, aber man kriegt auch nur noch eine Behandlung bei akuten Schmerzzuständen und in Notfällen. Und insbesondere im privaten Versicherungssystem muss man sich das teilweise eben auch sehr hart erstreiten, dass man dann das ersetzt kriegt, was man wirklich benötigt hat.
Aber wenn Sie mit Kassen zu tun haben und egal ob jetzt privat oder gesetzliche Krankenkasse, bemerken Sie dann eine Aufgeschlossenheit, das Problem zu lösen? Oder ist es so, wie Klaus das als Vorwurf formuliert hat, dass da eine Abwehrhaltung herrscht?
Ich würde sagen, das ist unterschiedlich, ja. Also das kommt auch auf die einzelnen Personen an, mit denen man spricht. Aber es gibt da, glaube ich, einfach in dem ganzen System Probleme, die dazu führen, dass den Menschen häufig eben nicht richtig weitergeholfen wird. Denn wenn das anders wäre, dann würden sie es auch ohne uns schaffen.
Herr Trabert, Sie möchten dazu etwas sagen? Gleich der Hinweis, es geht auf 11 Uhr zu. Wir schaffen vielleicht nicht alles.
Okay, dann schnell. Also jetzt sind wir ja an einem Punkt angelangt, wo wir kritisieren, dass es uns überhaupt gibt. Ja, ich sage immer etwas provokativ, wir wollen nicht die Tafeln der Gesundheitsversorgung sein. Tafeln muss es leider auch geben, aber so Einrichtungen wie uns, das ist ja ein Armutszeugnis für die generelle gesundheitliche und soziale Versorgung von Menschen. Und die Erfahrung, die Johannes eben geschildert hat und Klaus, ist eben die, dass wir immer wieder feststellen, dass Jobzentren, Sozialämter und Krankenkassen nicht rechtskonform beraten. Wir würden uns wünschen, dass proaktiv, wenn jemand in so eine Situation gerät, informiert wird über all die Möglichkeiten einer Beitragsreduzierung. Und das geschieht häufig nicht. Also nicht sofort irgendwelche Zinsen einfordern, sondern nachfragen. Was ist jetzt mit Ihrer Situation? Wie können wir Ihnen helfen? Und welche Möglichkeiten gibt es, den Beitrag zu reduzieren?
Bis hierhin vielen Dank. Den Rest machen wir nach den 11 Uhr Nachrichten. Und ich lade noch ein weiteres Mal ein, weil wir das nachher auch öffnen wollen und Ihre Eindrücke mit einbeziehen wollen zu dem Thema Armut und Gesundheit, dass Sie sich an unser Hörertelefon melden. 00800 4464 4464 wäre die Gelegenheit dazu. Das wird dann auch nochmal andere Aspekte wahrscheinlich hervorbringen. Und die Mailadresse lautet agenda@deutschlandfunk.de. Jetzt die 11 Uhr Nachrichten, anschließend sind wir zurück in Mainz.
Deutschlandfunk. Agenda.
Wir melden uns zurück aus der medizinischen Ambulanz ohne Grenzen in Mainz, betrieben vom Verein Armut und Gesundheit in Deutschland. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke und wir sprechen darüber, warum Menschen aus dem Gesundheitssystem herausfallen und nicht mehr medizinisch versorgt sind und auch darüber, inwiefern Armut als Lebenslage auf Kosten von Gesundheit und auch Lebenserwartung geht. Das müssen wir unbedingt noch genauer besprechen. Aber erstmal, Herr Trabert, wir waren vor den Nachrichten an einem interessanten Punkt, da ging es Ihnen auch um systemische Fragen und Sie haben etwas sehr Interessantes gesagt, das müssen wir noch genauer verstehen. Wir wollen nicht die Tafel sein.
Ja, damit spiele ich natürlich auf die Tafeln an, die Menschen versorgen, die eben nicht genügend finanzielle Ressourcen haben, um sich zu ernähren. Das sind alles Initiativen, auch wir, die Defizite in der Versorgung der Menschen kompensieren. Das ist jetzt wichtig. Aber wir müssen natürlich immer nachhaltig fordern, dass es uns nicht gibt. Weil wir sind dann eventuell
Sie müssten,
auch...
dass es sie nicht gibt, also Ihr Ziel müsste die Selbstabschaffung
richtig
sein.
Richtig, ja, das ist auch unser Ziel, ja. Weil das, was wir machen, steht in der sozialen Verantwortung dieses Staates. Und da versagt er in meinen Augen. Es gibt zu viele Lücken im Versorgungssystem. Offizielle Angaben gehen von ungefähr 70.000 nicht krankenversicherten Menschen aus. All die in diesem Bereich arbeiten, wir gehen von 500.000 bis 1 Million nicht krankenversicherter Menschen aus. Wenn Sie sich auch die Diskussion jetzt wieder um das Bürgergeld anschauen, da sind es ungefähr 17,30 Euro, die man pro Monat für Gesundheitsversorgung zur Verfügung hat. Wenn man ein 5-jähriges Kind hat, dann hat man 3,30 Euro für Frühstück, Mittagessen und Abendessen zur Verfügung. Das sind alles strukturelle Faktoren, die Menschen krank machen. Also Krankheit führt zu Armut und Armut führt zu Krankheit. Und jeder kennt die Daten des Robert-Koch-Instituts zur Pandemie. Aber wer kennt die Daten, die eben dieses Institut auch schon seit Jahren veröffentlicht? Wenn man das Reichste mit dem ärmsten Viertel der Bevölkerung vergleicht, sterben arme Frauen 4,4 und arme Männer 8,6 Jahre früher. Also arm zu sein bedeutet, kränker zu sein und früher sterben zu müssen. Und noch ein Punkt, der ist mir wirklich unheimlich wichtig. Luise hat es angesprochen, es ging um das Thema Scham. Und ich bin davon überzeugt, dass zum Teil das so ein Hemmnis für die Menschen ist, weil gerade auch von politischen Entscheidungsträgern immer sehr respektlos über Menschen am Rande dieser Gesellschaft gesprochen wird. Es werden ja diskriminierende Äußerungen immer wieder veröffentlicht. Also gerade jetzt die Diskussion um das Bürgergeld, dass CDU/CSU so sehr auf das Thema Sanktionen gesetzt haben. Damit suggerieren sie, dass die Menschen Druck brauchen, um wieder zu arbeiten. Das stimmt aber überhaupt nicht. Das ist nicht meine Erfahrung, sondern die Menschen wollen arbeiten. Sie wollen etwas Sinnvolles tun. Und allein die Zahl, dass langzeitarbeitslose Menschen eine 20-fach höhere Suizidquote haben als Erwerbstätige, zeigt für mich, was es mit den Menschen macht.
Ja. Sie haben jetzt vieles gesagt, was wir alles einzeln zur Diskussion stellen müssten. Und ich kann natürlich jetzt auch nicht stellvertretend für die Situation von Krankenkassen sprechen. Sie hatten vor den Nachrichten gesagt, dass Sie eigentlich die Erwartung haben, dass man da proaktiv agiert und dann eben selber darauf schaut, wie kann ich einen Menschen im Gesundheitssystem drin halten. Gleichzeitig habe ich aber im Ohr, wie Sie unterwegs sind mit Menschen, die auf der Straße leben, wie schwierig das überhaupt ist, sowas wie eine persönliche Bindung zu schaffen.
Das stimmt und das sehen wir ja auch. Und ich bin ja auch, das möchte ich auch nochmal betonen, Luise, Ralf und Klaus dankbar, dass Sie hier über Ihr Schicksal reden. Das A und O ist natürlich Kontinuität in der Beziehung, Vertrauen aufzubauen, nicht Vorschriften zu machen und was ja auch Johannes und Sebastian schon gesagt haben, mit Respekt und mit Würde den Menschen zu begegnen. Also da gerade noch ein Wort dazu. So eine Maxime ist das Wort Gleichwürdigkeit von Jesper Juhl, einem Familientherapeuten. Und dieser Begriff gibt's ja nicht in der deutschen Sprache, aber das ist was Entscheidendes. Und wenn Krankenkassen eben nicht proaktiv, sie sind Dienstleister, die Menschen beraten und in schwierigen Situationen zu unterstützen, dann hat das nichts mehr mit Respekt und mit Würde zu tun.
Setzt natürlich voraus, dass es überhaupt noch Kontakt gibt zu das den stimmt, Menschen ja. Oder auch, dass sie sich melden. Ralf, ich würde Sie gerne an dem Punkt nochmal mit einbeziehen. Sie haben vorhin eine interessante Bemerkung gemacht. Und zwar sprachen Sie von den untersten Schichten in dieser Gesellschaft. Und das, was Herr Trabert jetzt gesagt hat, würden Sie sagen, wenn man sich selber zu diesen untersten Schichten rechnen, und ich nehme an, das tun Sie.
Ja, das mache ich, ja, danke.
Haben Sie dann tatsächlich damit zu tun, dass sie immer geringschätzig behandelt werden? Ist das ihr Grundgefühl im Leben?
Ja, zum Teil. Das kommt darauf an, wo man hinkommt. Also ich habe also schon Situationen kennengelernt, wo ich in einem Supermarkt ganz normal eingekauft habe und ich hatte also direkt, ohne dass ich das wollte, den Detektiv irgendwo hinter mir stehen, der mich beobachtet hat, bis ich wieder draußen war. Also ich habe noch nie irgendwas, eine Dose Bier oder was weiß ich, ein Päckchen Kaugummi oder Zigaretten im Supermarkt mitgenommen. Und das werde ich auch nicht machen. Und aber wenn man sich auf der Straße bewegt und rauf und runter läuft und die Menschen sehen einen immer wieder und die sehen, dass man obdachlos ist, weil man also auch rund um die Uhr irgendwo draußen sich unter freiem Himmel bewegt, egal wie das Wetter ist. Und dann wird man in so eine Schublade geschoben, der ist obdachlos, der bestiehlt dich, der ist ungesund, der ist ein Bakterienhaufen, keine Hygiene etc. Blablabla. Ich habe also schon immer darauf geachtet, dass ich mich sauber halte und Zähne putze und soweit wie es geht, mein Outfit sauber halte. Aber trotzdem wird man gesehen von Geschäftsleuten von Security, von man bekommt dieses Milieu, wird da reingeschoben in diese Schublade. Das ist einer, der hat lange Finger, wenn er in den Supermarkt geht, weil er kein Geld hat. Ich hatte Gott sei Dank schon immer das Glück, dass ich rechnen konnte und auch schon, ich habe einen sehr guten Instinkt. Das hat mir auch schon oft das Leben gerettet.
Deswegen spricht man ja auch von Überlebensinstinkt.
Bitte?
Ich würde gerne, weil das vorhin ja auch, es gab eine Situation, Luisa, da würde ich Sie gerne nochmal zuhören. Da haben Sie heftig genickt, und zwar als es um die Versorgung gerade bei psychischen Problemen ging. Ja. Wir hatten ja hier gehört, da sind die Ressourcen auch sehr endlich. Es gibt einen sehr großen Bedarf. Und was man hinzufügen kann, es gibt eine gerade veröffentlichte Studie der Uniklinik Hamburg-Eppendorf. Da geht es um die Situation von Wohnungslosen. Und dort wird gesagt, dass etwa 70% der Menschen, die wohnungslos sind, genau mit solchen Thematiken zu tun haben, aber natürlich alles unbehandelt.
Ja, das stimmt. Das kann ich nur leider befürworten. Gerade Leute mit psychischen Erkrankungen, oft wird das nicht verstanden. Oft werden wir, also ich persönlich, werde ich angeguckt und gefragt, warum? Warum hast du Probleme? Darauf hat man keine Antwort, ja. Das sind Sachen, da kann ich nicht viel dazu sagen. Das passiert einfach mit einem. Und viele Menschen missverstehen es. Ja.
Ja.
Oder stecken einem in eine Schublade. Wie oft ist gesagt worden, hey, guck mal, die hat Depression, die hat psychische Probleme. Was sind psychische Probleme? Ja. Viele Menschen wissen gar nicht, was das bedeutet.
Das war schon eine Antwort, die Sie gegeben haben, auch wenn Sie sagen, es gibt dann in bestimmten Lebenssituationen keine Antwort. Man kann es selber nicht beantworten. Und ich nehme an, Herr Trabert, wo wir das noch im Ohr haben, also Ihre Fahrt mit dem Arztmobil, wo Sie immer sanft zu schubsen versuchen, komm doch am Dienstag in die Sprechstunde oder geh doch dorthin, damit du versorgt werden kannst. Von außen betrachtet gibt es auch keine Antwort, warum vernachlässigt sich ein Mensch selber, warum sucht er nicht aktiv die Hilfe und lässt die Probleme selber eskalieren. Das ist wahrscheinlich, liegt sehr eng beieinander, oder, was wir gehört haben.
Ja, also wichtig ist es, ich betone immer, wir können Wunden versorgen, Tabletten ausgeben, aber das Entscheidende ist, in der Beziehung, in der Kontinuität der Beziehung den Menschen wieder ihr Selbstwertgefühl zurückzugeben durch den Kontakt, durch die Wertschätzung, durch das Vermitteln, sie sind uns wichtig. Ich betone auch immer, unsere Arbeit ist Schatzsuche, keine Fehlersuche. Und weil Luise das angesprochen hat, leider ist es wirklich so, dass eine psychische Erkrankung in unserer Gesellschaft immer noch mit einem gewissen Stigma verbunden ist. Das macht Angst. Das wird nicht als eine Erkrankung wie jeder andere auch körperliche Erkrankung gesehen. Leider.
Und aber das ändert sich.
Es ändert sich gerade, was die Depression, das ist die häufigste Erkrankung, angeht, da ändert sich etwas. Aber da ist auch noch, muss noch viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden, dass man sich outen kann, ohne dann stigmatisiert zu werden. Also entscheidend ist die Kontinuität der Beziehung und das Vermitteln, sie sind uns wertvoll, und darüber es zu erreichen, dass der Mensch wieder an seine eigenen Kräfte und Ressourcen glaubt. Denn nur er kann sich letztendlich aus der Situation wieder befreien. Und da ist vieles verschütt gegangen und untergegangen. Und das gilt es wieder an die Oberfläche zu holen.
Ja, vielleicht müssen wir das nachher nochmal besprechen. Und Klaus, Sie können schon mal drüber nachdenken. Die Frage, wie lernt man in einer solchen Situation wieder an sich zu glauben? Aber jetzt wollen wir erstmal Dörte Hinrichs hören, die nämlich für uns gesammelt hat, was wir für Reaktionen inzwischen auf diese Sendung bekommen haben.
Ja, es gibt sehr viele Reaktionen, viele Hörerinnen und Hörer, die ihr eigenes Schicksal schildern, die aber auch voller Bewunderung sind für das, was in Mainz passiert. Es gibt hier eine Grundschullehrerin, die geschrieben hat, wie schnell der soziale Abstieg in ihrem Fall ging. Innerhalb von 2 Jahren durch Covid hat sie das bekommen und mit Long-Covid über E13-Gehalt, Krankengeld zur ALG 1, Bürgergeld, Erwerbsminderungsrente. Und jetzt hat sie ganz wenig nur noch, 800 Euro ohne Abzüge, ganz ohne finanzielle Absicherung. Andere schildern die Probleme bei Zähnen, Zahnzusatzversicherungen. Arme Menschen werden auf diesem Gebiet gar nicht unterstützt, bemängelt ein Hörer, der jetzt gar nicht weiß, wie er seinen verlorenen Zahn finanzieren soll. Eine andere Hörerin schildert ihren Fall beim Orthopäden. Als erste Handlung sollte ich ein Formular mit vielen Fragen ausfüllen. Unter anderem wurde gefragt, sind Sie arbeitslos? Was arbeiten Sie? Wie reagieren die Ärzte, wenn sie solche Informationen erhalten? Möchte sie gerne wissen. Eine Hörerin aus Bremen fragt, warum kämpfen wir nicht genug für die Einführung der Bürgerversicherung, damit auch soziale Gerechtigkeit in unserem Gesundheitssystem Einzug halten kann? Eine Hörerin schreibt, sie war 15 Jahre bis 2018 als Sozialarbeiterin in einem allgemeinen Krankenhaus in einem Bezirk in Berlin tätig. Da wurden viele Patienten aus prekären Lebensverhältnissen, auch aus Obdachlosigkeit und absoluter Mittellosigkeit behandelt. Alle Notfälle wurden behandelt, meist ohne Aussicht auf Honorierung. Deshalb plädiert sie seit Jahren für einen Fonds, wie es ihn wohl in der Schweiz gibt, der alle Krankenhäuser gerecht werden könnten. Dann eine Frage eines Hörers, wie wird die Anonymität der Menschen ohne Krankenversicherung gewährleistet. Dann hat man den Blick auf verschiedene Gruppen. Eine Hörerin gibt den Hinweis auf Frauen, die schwanger sind und keine Versicherung haben. Und in diesem Kontext erwähnt sie die hohen Entbindungskosten, mindestens 2.000 bis 3.000 Euro. In Frankfurt gibt es zwar die kostenlose gynäkologische Sprechstunde des Gesundheitsamtes in Frankfurt, allerdings versorgt er diese schwangeren Frauen nur ambulant. Was ist da aus ihrer Sicht politisch möglich, möchte sie gerne wissen. Eine Palliativkraft hat sich gemeldet und merkt an, es gibt generell nur wenig Plätze in den Hospizen und für Obdachlose gibt es gar keine Plätze. Wie behandeln Sie Menschen mit einer lebensverkürzenden Krankheit? Wie vermitteln Sie diese weiter, möchte er wissen. Außerdem gibt es sehr viel Lob auch für das Team in Mainz, großen Respekt vor der Arbeit. Und eine Hörerin, Frau Meyerhoff aus Rheinland-Pfalz, merkt an, sie ist der Meinung, dass unserer Gesellschaft die Wertschätzung der Menschen in Vergessenheit gerät, die das machen. In eine ähnliche Richtung geht eine andere Mail, eine Frage an den Verein, an Professor Trabert persönlich und die anderen. Wie schaffen Sie nach diesen täglichen Eindrücken mit und beiden Menschen vor Ort ja Kraft zu schöpfen und abzuschalten nach dieser Arbeit und auch weiterzumachen? Und viele sagen auch, ich habe eine warme Wohnung, Arbeit und Menschen, die mir verbunden sind und bin jeden Tag dankbar dafür. Ich bewundere das und würde zum Beispiel gerne spenden. Was ist da möglich? Und gibt es Möglichkeiten, was abzugeben, Verbandskästen oder Arzneimittel in dieser Situation? Und was ganz viele wissen möchten, wie sieht es in anderen Städten aus, in größeren Städten? Gibt es da eine vergleichbare Versorgungssituation von wohnungslosen Menschen, ähnlich wie der Verein Arbeit und Gesundheit in Mainz? Und damit zurück nach Mainz zu Jürgen Wiebicke.
Besten Dank, Dörte Hinrichs. Wir haben einen langen Katalog. Die einfachste Frage zuerst. Das mit den Spenden kann man ganz schnell im Netz schauen, Herr Trabert.
Ja, www.armut-gesundheit.de. Und da ist unsere Spendennummer. Wir sind spendenfinanziert. Ja, wir haben jedes Jahr, müssen wir über 30.000 Euro für Medikamente ausgeben. Und man kann uns auch Medikamente, die nicht abgelaufen sind, spenden, weil wir mit Apothekern ohne Grenzen kooperieren. Dürfen wir das? Ansonsten ist das schwierig.
Genau. Und der Verein ist in Mainz, aber der heißt ja ausdrücklich Armut und Gesundheit in Deutschland. Es gab ja die Frage, wie sieht das in anderen Städten aus?
Ja, wir sind hier praktisch aktiv in dieser Region, aber wir haben viele Kooperationspartner, wir sind vernetzt. Es gibt, ich denke, ungefähr in 20, 25 Städten auch sowas wie ein Arztmobil in Hamburg, in München, in Berlin, in Stuttgart. Es gibt also dieses Konstrukt einer Polyklinik. So ein bisschen was Ähnliches gibt es in Hamburg, aber das ist jetzt noch nicht so verbreitet, wo wirklich Sozialarbeit, Krankenpflege und medizinische Versorgung kooperieren. Und übrigens für die Bürgerversicherung bin ich auch.
Das wäre noch mal ein eigenes Thema. Die Krankenversicherung der Zukunft hier zu entwerfen, ob wir wirklich gut damit beraten sind, da zwei Systeme nebeneinander zu haben. Lassen wir als Bemerkung so stehen. Ich möchte gerne die anderen Punkte durchgehen und da würde ich dann gerne Sie, Sebastian Maaßen, als Sozialarbeiter ansprechen, denn es war ja vom schnellen sozialen Abstieg die Rede. Und ich glaube, wenn wir hier unsere drei Lebensgeschichten von Klaus, von Ralf, von Luisa hören würden, dann ist das wahrscheinlich auch etwas Gemeinsames, dass es einen Anfang gibt, aus dem vieles resultiert. Beobachten Sie das so, Herr Maaßen?
Ja, ich glaube, es gibt oft lebensverändernde Ereignisse. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben das Thema Erkrankung gehört, ja, das vielleicht am Anfang steht. Es kommt eine schwierige Erkrankung in die eigene Lebensbiografie, sei es eine psychische Erkrankung oder eine Erkrankung auf anderem Wege. Es gibt Schicksalsschläge in vielen Dimensionen. Ja, es kann zu Streitigkeiten kommen, es kann zu Trennung, zu Paarverlust, es kann ein Sterbeereignis geben. Also ich denke, die Problemlagen könnten wir hier wirklich vielseitig aufzählen. Und es ist oftmals der Startpunkt für eine herausfordernde Lebenslage, die sich daraus so ergibt, ja.
Aber erstaunlich, wie unterschiedlich es danach dann läuft. Und das ist nämlich genau die Frage, wie lernt man wieder an sich zu glauben, ne? Also wie kann man danach auch wieder aufstehen?
Ja, ich glaube, und das ist auch vielseitig. Ich glaube auch, es ist die Frage, wir haben eben auch über Wertschätzung und Respekt und über die Augenhöhe gesprochen. Und ich glaube auch, wenn man natürlich Menschen oder Fachstellen hat, wo man eben das Gefühl hat, man wird vielleicht aufgefangen, ja, und man kann respektvoll auch miteinander auf einer menschlichen Ebene zusammenfinden und natürlich das professionell begleiten. Ich denke, das kann ein guter Startpunkt sein, auch Lebensbiografien zu begleiten und auch wieder positive Veränderungen, ja, mit zu unterstützen.
Herr Lauksen, jetzt frage ich Sie mal als den Clearing-Menschen für die Krankenkassen Fragen nach den Detailgesundheitsproblemen, die jetzt aufgetaucht sind. Also zum Beispiel Zähne finanzieren, wenn es Zahnprobleme gibt.
Ja, also Zähne
taucht sind, das oft auf hier?
Ja, das taucht auf, wobei das noch nicht mal unbedingt ein Clearing-Thema ist, gerade wenn es jetzt Leute betrifft, die krankenversichert sind, aber es gibt halt eben Zuzahlungen und dafür, also selbst wenn man ganz normal krankenversichert ist, muss man sich die ja leisten können und wenn man eben nicht viel Geld zur Verfügung hat, kann man die sich nicht leisten und da weiß der Professor Drahat besser Bescheid, aber da sind auch hier unsere Möglichkeiten in der Ambulanz begrenzt, was jetzt Zahnersatz für Menschen angeht. Ja.
Ja, wenn wir jetzt Ihre Zahnärztinnen und Ärzte hier hätten, dann würden die wahrscheinlich etwas darüber sagen können, wie sich Armut im Gebiss widerspiegelt.
Das hat Seehofer schon gesagt, als er quasi Gesundheitsminister vor Jahren war. Der Sozialstatus kann man am Zahnstatus ablesen. Das ist leider immer noch so, dass zahnerhaltende Maßnahmen häufig nicht mehr von den Kassen übernommen werden. Prothesen, Zahnersatz, Eigenbeteiligung. Das ist ja auch die fatale Entwicklung, immer mehr eine Privatisierung, was die Kosten angeht im Gesundheitssektor. Wir haben tolle Zahnärztinnen und Zahnärzte, die hier eine Sprechstunde abhalten, die dann auch die Patienten zum Teil mit in ihre Sprechstunde nehmen und als Verein bezahlen wir dann auch zum Teil diese Behandlungen.
Wenn die Versicherung nicht existiert.
Richtig, weil wissen Sie, die Zähne, das äußere Erscheinungsbild ist ja auch häufig wichtig, um dann auch wieder einen Job zu bekommen und dann wieder selbst arbeiten zu können, sich selbst ernähren zu können.
Herr Maaßen, ein Wort zu den schwangeren Frauen. Ist das eine Lebenslage, mit der Sie hier auch zu tun haben?
Absolut, ja. Also das Thema Schwangerenversorgung ist bei uns auch ein essentieller Baustein, sowohl in der Beratung als auch in der medizinischen Versorgung. Wir bieten eine gynäkologische Sprechstunde an. Wir haben Frauenärztinnen, die Schwangerenversorgung übernehmen. Auch die soziale Beratung als auch die Clearingstelle ist bemüht. Es gibt Kooperationen mit Medinetz, ein Verbund aus aktiven ehrenamtlichen Medizinerinnen und auch Kooperationen mit Kliniken, um zu initiieren, dass wir eine Schwangerenbetreuung und Versorgung auch natürlich über die oder den Geburtsprozess betreffend organisieren können.
Und ganz kurz was ergänzen. Wir haben jetzt gerade einen Vertrag hier mit der Stadt abgeschlossen, dass für nicht versicherte Schwangere die Kosten übernommen werden. Wir sind die Stelle, die das koordiniert, also das garantiert ist, dass nicht versicherte Frauen im Krankenhaus entbinden können und eine Vor- und Nachbetreuung geschieht. Und da kooperieren wir mit Hebammen. Das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges.
Ganz knapp ein Stichwort, Palliativmedizin. lebensverkürzende Medizin. Ich habe gesehen, Herr Trabert, dass Sie ein skeptisches Gesicht gemacht haben, als wir das gehört haben, dass das als Einwurf kam.
Ja, skeptisch und jetzt mal im positiven Sinne, weil wir machen hier wirklich sehr positive Erfahrungen. Wir kooperieren mit den Palliativstationen, mit dem ambulanten stationären Hospiz und da ist unsere Erfahrung, dass man da sehr offen ist und dass auch unsere wohnungslosen, nicht versicherten Patienten hier einen würdevollen Lebensabend bekommen.
So, jetzt rennt uns die Zeit davon, deswegen in aller Kürze und Knappheit, obwohl wir dieses Thema bislang wirklich vernachlässigt haben, fällt mir jetzt ein. Herr Maaßen, das sollten Sie noch mal sagen. Und zwar die Frage Anonymität. Das spielt ja hier eine große Rolle.
Ja, also Anonymität ist essentiell. Also wir arbeiten niedrigschwellig. Für uns ist natürlich wichtig, dass die Menschen, die uns aufsuchen, dass es gewährleistet ist. Ja, also wir versuchen das natürlich schon in der Behandlungssituation, wenn Menschen uns aufsuchen, dass wir jetzt natürlich keine Krankheitsbilder an der Tür besprechen. Ja, also es wird alles in einem sicheren Rahmen stattfinden. Wir dokumentieren natürlich Behandlungen, aber das natürlich auch für den medizinischen Verlauf. Aber Daten werden bei uns natürlich sehr gewissenhaft gepflegt und auch.
Aber das bezieht sich doch auch auf einen ganzen Personenkreis, nämlich Menschen, die es wahrscheinlich scheuen, zum Arzt zu gehen, weil sie ihre Identität nicht aufdecken wollen oder können.
Es gibt natürlich im Behandlungskontext immer auch Menschen, die vielleicht dann mal mit einem Pseudonym sich vorstellen. Also wir erfragen natürlich Daten, wir erfragen auch Namen für unsere Dokumentation, aber müssen natürlich auch respektieren, wenn jemand kommt, der seine Daten nur begrenzt preisgeben möchte. Das wird natürlich von uns absolut respektiert. Ja.
So, Klaus, wie lernt man an sich wieder zu glauben?
Also ich kann zurückgreifen, dass ich meine Situation sehr gut einschätzen kann. Dabei hilft mir halt das Wissen von früher. Ich weiß, was richtig ist und ich weiß, was wichtig ist für mich. Das ist zum Beispiel halt auch die Arbeit oder morgens aufzustehen. Insgesamt kann ich die Situation so einschätzen. Also ich bin schon angeschlagen, wenn ich jetzt Luisa sehe. Also ich habe da vollstes Verständnis. Oder beim Ralf, ich sehe nach wie vor, was um mich herum geht und ich bin zum Beispiel jetzt gerade in der Weihnachtszeit, also wenn Schneewittchen hustet, bin ich schon vorm Fernseher halt auch angefasst. Und das war früher nicht so. Wenn du halt früher alles im Griff hattest, 55 Jahre auf der Sonnenseite des Lebens, jetzt sind die letzten 10 Jahre eine Herausforderung. Aber ich weiß, was wichtig ist und was richtig ist. Und das hilft.
Dann nehmen wir das als Schlusswort und schaffen es nicht mehr, all diejenigen, die hier professionell arbeiten, zu fragen, wie sie das dann auch, ja, wenn die Tür zu ist, distanzieren können, wie sie Kraft schöpfen können. Sie können da für sich drüber nachdenken und werden bestimmt eine gute Antwort haben. Wir danken für die Gastfreundschaft in Mainz beim Verein Armut und Gesundheit in Deutschland. Jürgen Wiebeke verabschiedet sich für Agenda und hier im Deutschlandfunk Umwelt und Verbrauch.